Deutschlandfunk Interview.
Gut ein halbes Jahr nach dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine stehen etwas mehr als 20% des Landes unter Kontrolle russischer Streitkräfte seit einiger Zeit. Aber gelingt es den Verteidigern offenbar nicht nur, den russischen Vormarsch ein Stück weit zu stoppen. Seit gut einer Woche spricht die Militärführung auch von einer Gegenoffensive, von Geländegewinnen, etwa im Süden des Landes, rund um die Städte Cherson und Mykolaiv. Die Ukraine macht dazu kaum Angaben, aber auch die USA und Großbritannien sprechen prinzipiell von einem Vormarsch der ukrainischen Kräfte dort. Unter anderem in der Stadt Mykolaiv war gerade der Berliner Notarzt Tankred Stöbe im Einsatz für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Wir erreichen ihn heute auf dem Weg zurück nach Kiew. Schönen guten Morgen, Herr Stöbe.
Schönen guten Morgen, Herr Barenberg.
Herr Stöbe, Sie waren jetzt eine Weile im Süden des Landes unterwegs und das auch nicht zum ersten Mal. Sie koordinieren viele Projekte von Ärzte ohne Grenzen im Land. Geben Sie uns einen Eindruck von diesem Einsatz, den Sie gerade hinter sich haben, zum Beispiel in der Stadt Mykolaiv im Süden.
Ja, das ist schon eindrucksvoll, weil jetzt einige Teile des Landes natürlich auch nach einem halben Jahr ein bisschen Normalität wieder leben. Aber Mykolaiv ist, wie Sie es erwähnt haben, in der Frontregion. Und da sieht man es auch deutlich. Also die Stadt ist praktisch geleert. Die Hälfte der Bevölkerung hat die Stadt verlassen. Das Gleiche ist mit Geschäften, die Universität, die Schulen. Auch Krankenhäuser sind immer wieder bombardiert worden. Und ja, also das ist schon schwierig. Die Sirenen heulen da zwar auch. Im Unterschied zu Kiew ist es aber so, wenn in Mykolaiv die Sirenen heulen, sind die Niederschläge schon gehört worden, weil die einfach schneller sind als der Alarm. Also da ist das Kriegsgeschehen sichtbar und hörbar permanent. Und die Menschen, die noch da geblieben sind, leben eben auch weiterhin in Angst.
Es wurden ja gerade in den letzten Tagen, möchte ich sagen, in der letzten Woche, in den letzten ein, zwei Wochen, wurden ja immer wieder heftige Kämpfe gerade aus dieser Region gemeldet. Wir können uns das ja gar nicht hier vorstellen, was für Folgen das hat für die Menschen, die noch dort geblieben sind. Was haben Sie mitbekommen davon oder erlebt, dass die Kämpfe wieder heftiger werden, dass sie öfter werden? Ist das auch Ihr Eindruck gewesen jetzt in dieser Zeit in Mykolaiv?
Ja, das war so. Die Bombeneinschläge sind tatsächlich häufiger gewesen. Es ist ganz praktisch dann auch, unser Büro ist in der Innenstadt und dafür mussten wir jeden Tag über die strategisch wichtige Brücke fahren. Und wir wissen ja, diese Brücke hatte einen gewissen Schutz, weil die russischen Streitkräfte natürlich irgendwo das Ziel haben, Odessa zu erreichen. Und so wie Sie skizziert haben, dass dieses Ziel jetzt unwahrscheinlicher wird, so ist die Sorge, dass diese Brücke eben auch Angriffsziel wird. Und damit ist die Sorge, dass wir dort auch zu Schaden kommen. Und wir standen da jeden Morgen im Stau. Also das war schon richtig schwierig.
Das heißt, die Menschen leben eine Art Alltag mit dem Krieg und mit der Möglichkeit, dass jederzeit Kämpfe stattfinden?
Ja, und vielleicht noch mal konkreter, was wir ja wenig mitbekommen und was auch schwierig mitzubekommen ist, sind tatsächlich die unglaublichen menschlichen Schäden. Also die Zahlen über Verletzte und Tote sind ja auch schwer zu verifizieren. Was wir aber sehen, wir sehen die Kriegsopfer. Wir machen hier auch in Venezia, wo ich gerade bin, haben wir ein Physiotherapieprogramm und ein psychosoziales Programm. Und mir hat gestern ein Kollege erzählt, der mit diesen Menschen arbeitet. Er hat einen Mann behandelt, dem beide Beine weggeschossen wurden und der das dabei gefilmt hat und eine halbe Stunde gewartet hatte, bis er dann gerettet wurde. Und dieser Mensch, deshalb erzähle ich es, hat so unglaubliche Schmerzen, die aber gar nicht nur physischer Natur sind, dass man mit ihm physiotherapeutisch gar nicht arbeiten kann. Das heißt, man muss eben diese Schäden dieser Menschen so komplex angucken. Also was brauchen sie, um sie auf die Beine zu kommen? Was brauchen sie aber eben auch an Psychotherapie, damit sie diese unglaublichen Erlebnisse irgendwo einordnen können? Und dieses Leid, dieses menschliche Leid, wo ja Hunderte jeden Tag betroffen sind, wo Dutzende neue Patienten in die Kliniken kommen, die wir hier sehen, das ist schon eine Dimension, die ich in dieser Art, wenn überhaupt, lange nicht mehr gesehen habe.
Und solche Kriegsopfer zu betreuen und dafür zu sorgen, dass sie gut behandelt werden, war das auch Ihre vorrangige Aufgabe jetzt bei Ihrem Aufenthalt dort unten?
Ganz genau. Also die Krankenhäuser sagen, kriegschirurgisch wollen wir das weiterhin stemmen. Da ist es auch weiterhin schwierig, Informationen zu bekommen, weil das ist Kriegsgeheimnis, was ein bisschen komisch ist. Aber da sind die Krankenhäuser sehr zurückhaltend. Aber wir sehen eben die Folgen. Und gerade was die Frührehabilitation angeht, und da sprechen wir jetzt eben nicht Wochen und Monate nach dem Ereignis, sondern Stunden und Tage und die psychosoziale Betreuung dieser schwerst traumatisierten Menschen, das findet in der Ukraine bisher kaum statt. Da gibt es auch wenig Tradition im Land und da können wir genau eingreifen. Aber natürlich ist das unglaublich schwierig, weil natürlich viele dieser Verletzten noch gar nicht begreifen können, nicht begreifen wollen, dass ihr Leben ein vollkommen anderes sein wird. Die werden kein normales Leben mehr leben können und das sozusagen mit ihnen stundenweise immer wieder zu erarbeiten und da ein Verständnis zu entwickeln, das ist eine unglaublich schwierige individuelle Herausforderung. Aber daran müssen wir uns eben hier auch messen lassen.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, Herr Stöbe, was die Betreuung, auch die medizinische Behandlung von unmittelbaren Kriegsopfern angeht, da werden Sie außen vor gelassen von den Behörden dort.
Das ist so, was wir aber machen. Wir versorgen die Kliniken und zwar wirklich tonnenweise mit Medikamenten, Material, mit das schaffen wir in Mykolaiv eben auch über die Grenze, also über die Kampfgrenze nach Cherson und in andere Gebiete, zum Beispiel die Dialysebehandlung. Das ist ja eine lebenserhaltende, dringliche Maßnahme, dreimal die Woche. Und das droht zu kollabieren und da können wir helfen. Also es gibt immer wieder Nischen, wo das dann eben auch diese Not dann auch tatsächlich zugegeben wird und wo eine Zusammenarbeit sehr schön ist. Aber es ist eben dieses Kriegsgeheimnis, das ist schon auch eine Hemmnis, weil wir es macht es fast unmöglich, genau einzuschätzen, wie tatsächlich die medizinische Not ist in den Kliniken. Aber klar ist, und dieses Bild wird auch immer deutlicher, also die Erstversorgung ist im Kampfgebiet, dann kommen sie im Süden alle nach Mykolaiv. Da bleiben sie zum Teil nur wenige Tage, die Patienten, dann geht es weiter nach Odessa und dann von Odessa geht es ins Land, also nach Vinnytsia, wo ich hier gerade bin, oder nach Kiew, nach Lviv oder nach Europa. Also das ist jetzt ein geordneter Patientenstrom, aber das sind wirklich hunderte schwer verletzte Menschen.
Sie haben uns geschildert, dass nach Ihrer Schätzung oder nach Ihrem Eindruck etwa die Hälfte der Bevölkerung Mykolaiv und die Region ja mutmaßlich auch verlassen haben. Müssen wir also davon ausgehen, wer immer geblieben ist, hat einfach keine Wahl, keine andere Wahl, als dass dort das Kriegsgeschehen einfach weiter zu ertragen.
Ja, ein weiteres eindrucksvolles Beispiel waren, immer wieder kamen ein, zwei Menschen zu uns direkt aus dem Kampfgebiet, aus kleinen Dörfern, die eben zwischen den beiden Kriegsparteien leben. Das sind oft Landwirte, das sind alte Menschen, die eben nicht weg können oder auch nicht weg wollen, weil sie sagen, wenn ich mein Haus aufgebe, dann wird das vom Militär zerstört und deshalb bleibe ich da. Und die bitten uns dann mit Listen von Medikamenten, was wir ihnen liefern sollen, damit sie eben sich dort weiter am Leben erhalten können. Und die Geschichten dieser Menschen, die sind ans Herz gehend. Das sind nie Gespräche, die irgendwo ohne Tränen am Ende abgehen, weil die Menschen dann merken, ja, diese Solidarität und dann auch im Gespräch mit uns merken sie auf einmal, ja, wie einsam sie eigentlich sind und wie verzweifelt, dass sie da nicht raus können oder auch nicht raus wollen. Also das sind immer wieder diese Zeugnisse der Menschen und das sind ja große Landstriche, die jetzt da betroffen sind, die einfach doch sehr, sehr verzweifelt sind.
Herr Stöbe, wir reden seit einem halben Jahr ja oft auch von der großen Entschlossenheit der Menschen in der Ukraine, von ihrem Willen, sich gegen die Besatzer, gegen die Angreifer zu verteidigen und das förmlich bereit sind, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Bleibt es, ist das auch Ihr Eindruck vor Ort, dass das die Grundhaltung vieler Menschen in dem Gebiet jetzt ist?
Das ist weiterhin so. Die Menschen in der Ukraine sind sehr geschlossen, auch sehr stolz. In jedem Bereich dieses Landes erlebe ich das so. Es gab auch immer wieder kuriose oder auch tragische Situationen. Zum Beispiel kam mir eine leitende Ärztin in Mykolaiv entgegen, die unter ihrem weißen Kittel eine Tarnuniform trug. Und das verwundert mich immer, wenn ich das sehe bei Ärzten, weil wir uns eigentlich als neutral erleben. Und im weiteren Gespräch mit ihr kam dann heraus, dass sie eben für sich sagte, ich muss hier ein Statement setzen, weil das größte Problem in meinem Krankenhaus sehe ich gar nicht in der Versorgung der Kranken, sondern dass alles, was ich hier verändern will, eigentlich geblockt wird, weil der Chef in unserem Krankenhaus, er ist Russe. Und so sehen wir im Kleinen immer wieder auch diese Spannungen in diesem Krieg, dass Menschen, die über Generationen befreundet, auch familiär vereint waren, dass die jetzt auf einmal gegeneinander natürlich polarisiert werden und dass das, was bisher normal war, eben auf einmal jetzt ihm gar nicht mehr geht.